Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze Welt. Heute ist der 8. Februar 2021 und wir sind im Winter.
Ja, der Winter ist eingebrochen, vom See überhaupt keine Spur, zu weit im Schneenebel irgendwo untergegangen. Das heißt, der Schnee fällt nach wie vor die ganze Nacht. Übrigens nennt man das hier ganz normal Winter. Wir haben ungefähr 70 Zentimeter Schneefall gehabt letzte Nacht und Schneeverwehungen von ungefähr 2 Metern. Und das ist gar nicht so einfach, das wegzumachen mit dem Traktor. Aber in Deutschland redet man bei 30 Zentimetern ja schon fast von Schneekatastrophe.
Also ich finde, ich habe ja gerade das Video von dir eingestellt, da sitzt du ja wirklich sehr souverän und schiebst und schiebst.
Na gut, das geht. Es ist gar nicht so einfach, die ganzen Schneemassen irgendwo hinzubringen. Das ist so die erste Schicht, die man oben abträgt, wenn es zu schwer wird, der Schnee. Und dann kommt die nächste Schicht und dann muss man natürlich sehen, dass man den Schnee noch irgendwo in die Seiten reinbringt, in die Bäume, in die Gräben und so weiter.
Ja, also auf jeden Fall, Andreas, du hast gesagt, der See ist untergegangen im Nebel. Das ist mal eine ganz neue Darstellung. Der Silbersee ist untergegangen, jedenfalls im Moment. Er wird aber wieder auftauchen. Es wird noch Schnee erwartet bis heute Nachmittag, ne?
Bis heute Nachmittag um 3 Uhr, hat man gesagt, wird es heute schneien. Dann werde ich nochmal die nächste Tour machen. Und ich habe heute allerdings noch ein paar Termine, ein paar Skype-Gespräche. Aber heute Abend wahrscheinlich im Dunkeln werde ich dann wieder mit schweren Lichtern und mit Rundumlicht und mit Tralalü und Halala werde ich dann über den Berg rauschen.
Und die Rehe, die Deers werden staunen und die Füchse und die Kojoten und die Bären werden rechts und links deinen Weg säumen und staunen.
Bewundern werden sie mich, alle. Har, har.
Ja, genau. Ja, Andreas, und in Deutschland wird ja auch von der Frostpeitsche viel berichtet. In manchen Regionen allerdings ist der angekündigte Winter ausgeblieben. Also zum Beispiel habe ich gehört, in Hamburg ist es überhaupt nicht so schlimm gewesen. Aber in anderen Regionen ist der Strom ausgefallen. Jemand schrieb uns hier über 7 Stunden ohne Strom. Was bedeutet, dass man da dann schon merkt, wie schnell die Bude kalt wird, wie man etwas eigentlich schon vorsorgen muss. Ich werde euch diese Zuschrift heute mal einstellen, weil dieser Leser oder diese Leserin, ich glaube, es waren ein paar sogar, die haben gesagt, was ihnen aufgefallen ist, was noch nachgerüstet werden muss. Und was wohl das Wichtigste ist, ist vor allem, dass es nicht so schnell kalt wird.
Ja, also man muss wissen dazu, wenn der Strom ausfällt und das über 7 Stunden und das in einem größeren Bereich und man den Strom plötzlich wieder anschaltet, dann passiert Folgendes. Alle Menschen sagen, oh, Strom ist wieder da und alle Elektrogeräte werden auf volle Pulle angefahren. Die Heizung werden angemacht, Kühlschränke, alles geht wieder auf volle Touren und das führt zu einer nächsten großen Schwankung bei den Elektroversorgern und aus diesem Grunde können die Elektrounternehmen, das habe ich mir gerade heute noch mal erklären lassen, die Konzerne nur Stück für Stück wieder nach und nach den Strom für einzelne Bereiche wieder aufführen, so in kleinen Steps, damit eben nicht eine zu starke Überlastung kommt. Und deshalb kann es manchmal eben halt etwas länger dauern. Ja, und mit der Kühle, das ist tatsächlich hier schon, also nicht nur hier, sondern überhaupt ein Problem, wenn der Strom dann ausfällt. Wir haben das ja gerade gesehen, ich habe selbst auch noch mal einen Petroleumofen noch mal verschickt zu Bekannten bei uns in Deutschland und die sind noch einige wenige da, aber es geht wirklich richtig zur Sache und viele Menschen bereiten sich jetzt vor. Das ist eine gute Entwicklung, dass, glaube ich, dieses Bewusstsein für einen Blackout immer größer wird.
Ja, und man sieht ja auch, dass auch schon die großen Zeitungen wieder melden, Schnee und Eis auf Autobahnen und jetzt gibt es Lkw-Fahrverbote, was natürlich auch wieder ein Faktor sein wird, dass die Lieferketten nicht mehr so funktionieren, wie es gedacht ist. Also zum einen durch die vielen Testvorschriften jetzt an den Grenzen, aber nun auch das Wetter. Also das Krisenszenario erweitert sich. Die Bundesregierung, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, dürfte es freuen, denn ich sage es in Anführungsstrichen mit Hinblick auf das, was wir gleich zu besprechen haben.
Ja, genau. Das ist so aus unserer Sicht ja. Denn wir haben heute, glaube ich, eine der wirklich spannendsten Sendungen überhaupt, die wir gemacht haben bisher. Weil die Bundesregierung aus meiner Sicht aufgeflogen ist mit einer Corona-Inszenierung. Und man braucht natürlich für dieses gesamte Fehlverhalten, was dort aufgetreten ist im letzten Jahr und die Wirtschaft und damit viele Menschen in eine unglaubliche Schwierigkeit gebracht haben, nahezu katastrophale Zustände verursacht haben. Und da passt natürlich jeder Winter und jedes Naturereignis, um dann zu sagen, naja, also an uns hat es gar nicht gelegen. Die ganze Natur hat ja letztendlich auch noch was dazu getan. Aus diesem Grunde ist das gar nicht mehr so zuzuordnen, warum diese Fehler gemacht wurden. Doch die Fehler und die Auswirkungen sind zuzuordnen. Und ich freue mich heute auf dieses Gespräch.
Ja, was heißt, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich nicht drauf, denn das, was da passiert, ist in der Bundesregierung, um die Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen, das ist aus meiner Sicht derartig katastrophal und skandalös, dass normalerweise wirklich jetzt die sämtliche Fernsehsendungen heiß laufen müssten. Man müsste einen Untersuchungsausschuss nach dem anderen einsetzen, um Licht ins Dunkel zu bringen, mit dem Ziel, du weißt, ich drücke mich sehr selten so klar aus, mit dem Ziel, diese Regierung abzusetzen.
Ja, also aus meiner Sicht ist es so, es müssten mehrere Brennpunkte laufen, tatsächlich Sondersendungen jetzt jeden Tag im Fernsehen. Und wir wissen, mit welchem Vokabular wir hier arbeiten. Das ist nicht übertrieben, denn wenn man das erfährt, was ihr gleich jetzt auch von uns erfahren werdet, dann wird einem wirklich heiß und kalt gleichzeitig. Und an der Kante stellt sich für mich die Frage, warum eine Bundesregierung nicht mit sofortiger Wirkung nicht nur zurücktreten muss, wenn sie es nicht tut, sofort entfernt wird und durch ein Krisenmanagement ersetzt wird. Ich frage mich tatsächlich, wie die Systeme der Demokratie und Ministerien funktioniert bei dem, was wir jetzt gerade hören, denn es ist etwas ganz Gewaltiges aufgeflogen und wer hat darüber berichtet? Sogar die Welt am Sonntag. Wir reden hier also von einem Mainstream-Medium.
Ja, also wirklich, da muss man auch dankbar sein. Offenbar sind da die richtigen Leute zusammengekommen. Und ich möchte an dieser Stelle einmal einen gerade veröffentlichten Artikel aus der untergeordneten Einleitung vorlesen von Ramin Paimani. Der hat übrigens auch, das Buch werden wir auch wieder einstellen, der hat ein neues Buch geschrieben zu diesem Thema, was in Deutschland seit 2020 eigentlich wirklich passiert ist. Es ist nämlich praktisch die gesamte Welt, wie wir sie kannten, außer Kraft gesetzt worden und ist nicht mehr in dem Zustand, wie sie vorher war und wird auch in den Zustand nicht mehr kommen, weil es gar nicht mehr möglich ist, weil abgewirtschaftet wurde, was bislang eigentlich so als verlässliche Tradition, Können, Wissen, Ingenieurskunst und so weiter gesehen wurde.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt anfangen müssen, dringend selbst zu denken, um zu erkennen die Tragweite, die wir hier gerade vor uns haben.
Ja, wir werden das jetzt mal chronologisch durchgehen. Also wir werden heute auch kaum noch Zeit haben, ein anderes Thema zu machen. Aber es geht hier um Deutschland, es geht um die Regierungspolitik und es geht darum, dass ein Volk, die Bürger, offenbar ganz vorsätzlich in Angst und Schrecken versetzt wurden. Und
beweisbar.
Und zwar, wie du jetzt gerade gesagt hast, beweisbar, denn also die Welt am Sonntag hat offenbar auch gewusst, worum es geht und wahrscheinlich war auch in manchen Mainstream-Kreisen sehr viel mehr bekannt, als es nach außen gedrungen ist. Und eben gerade hat Ramin Paimani Folgendes geschrieben. Die Welt am Sonntag hat nun offengelegt, was sich schon im Frühjahr 2020 jedem selbstständig Denkenden erschloss. Um ihre Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können, hat die Politik die hierfür benötigte Panik bei der Wissenschaft bestellt. Kernstück war der Entwurf eines Szenarios, nach dem im Fall ausbleibender Corona-Maßnahmen in Deutschland über 1 Million Menschen am Virus sterben würden. Mit großem politmedialen Getöse wurde dieses Narrativ seinerzeit verankert. Der Redaktion liegt ein mehr als 200 Seiten umfassender Schriftwechsel zwischen Horst Seehofers Innenministerium und einer Reihe von Forschern vor, aus dem ersichtlich ist, dass Wissenschaftler verschiedener Forschungsinstitute und Hochschulen, darunter auch die Bundesbehörde RKI, mit der Erstellung von Rechenmodellen beauftragt wurden, die das Ausmaß der Pandemie so dramatisch wie möglich vorhersagen sollten, um die geplanten Notstandsmaßnahmen rechtfertigen zu können. Eine solche Nachricht, schreibt Paimani, müsste eigentlich einschlagen wie eine Bombe, sollte man meinen. Doch weit gefehlt. Außer ein paar medialen Wiederkäuern, die brav ihre Chronistenpflicht erfüllten, interessierte sich das Kollektiv der Leitmedien nicht die Bohne für den Beweis des politischen Missbrauchs von Wissenschaftlern, die offenbar nur allzu willfährig dabei halfen, das Corona-Regime zu installieren. Von mir dazu gefügt, inklusive dem Infektionsermächtigungsgesetz. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk, schreibt Ramin Palmani, schweigt die bahnbrechenden Neuigkeiten tot, die in einer funktionierenden Demokratie zu rollenden Köpfen führen würden. Dass die Weltredaktion überhaupt an die Unterlagen kam, hat sie der Beharrlichkeit einer Gruppe von Juristen zu verdanken, die die Herausgabe des Materials über Monate hinweg erstritten hatten. Und dazu kommen wir auch gleich.
Ja, wir sehen hier, wie die Quantitätsmedien die ganze Geschichte unisono mehr oder weniger verschwiegen hat. Denn wenn wir sehen, dass die Welt im Besitz dieser Informationen ist und beispielsweise wir wissen, dass die Politik und die Journalisten der großen sogenannten Leitmedien, also Qualitätsmedien kann man wirklich nicht sagen, sondern wirklich nur noch Quantitätsmedien, also nur noch auf Masse ausgerichtet sind, dann wissen sie auch, was dahinter steht. Das kann man hier einfach fast unterstellen. Und wenn sie dann gemeinsam in einer Komplizenschaft diese Geschichte durchgesetzt. Ich weiß genau, welche Worte ich hier wähle, weil wir sehen ja, welche Konsequenzen daraus gewachsen sind, aus diesen massiven Fehlentscheidungen. Und wenn jetzt das, was man uns ja auch als böse Verschwörungstheorie vorgeworfen hat, dass das jetzt ganz offen wird, aber jetzt ist das Thema natürlich schon längst so weit, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und jetzt geht es nur noch darum, sofort eine Schadenbegrenzung zu machen. Aber gehen wir einfach mal weiter.
Ja, wir wollen gemeinsam den Artikel der Welt am Sonntag durchlesen, der gestern erschienen ist zur Offenlegung dieser Causa und dieser skandalösen Causa. Und man muss jetzt hierbei beobachten, dass natürlich die Journalisten bei Springer, bei Welt am Sonntag, auch in einem gewissen Rahmen nur berichten können. Die können ja jetzt auch nicht voll draufhauen, weil dann würde wirklich die ganze Welt zusammenbrechen, möchte man meinen, würde wahrscheinlich nicht. Und so formulieren die hier auch vorsichtig. Also zum Beispiel heißt es dann eben zu diesem Papier, das 2020 intern erstellt wurde beim Innenministerium. Da heißt es, es sollte hartes politisches Handeln legitimieren. Ein umfangreicher interner Schriftverkehr zeigt, wie die Regierung Wissenschaftler dafür einspannte. Mitte März vergangenen Jahres war Deutschland im ersten Lockdown. Schulen und Geschäfte waren geschlossen, die Nerven im Land lagen blank. Auch bei Bundesinnenminister Horst Seehofer. Denn gerade hatten der Virologe Christian Drosten und Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, seinem Haus einen Besuch abgestattet. Die beiden hatten die Führungsriege des Innenministeriums eindringlich gewarnt. Deutschland drohten dramatische Folgen, kehre das Land zu schnell in den Alltag zurück. Seehofer sorgte sich nun davor, dass wie geplant an Ostern der Lockdown enden sollte. Der Minister war entschieden dagegen. Also schickte er seinen Staatssekretär Markus Kerber in die Spur. Andreas, es steht hier, Drosten und Wieler erscheinen im Innenministerium und sagen, das Land darf nicht wieder geöffnet werden. Jetzt, das berichtet Welt am Sonntag nicht. Wer hat denn die beiden beauftragt, dahin zu gehen?
Naja, wenn wir mittlerweile wissen, wie das Gesamtbild aussieht, dann erkennen wir natürlich auch das Lied Ich sing, dessen Brot ich esse. Und wenn wir wissen, dass sowohl das RKI und damit wahrscheinlich auch Herr Wieler bestimmte Vorteile hat durch bestimmte Unterstützung der Pharmaindustrie und dazu gehört natürlich vor allem auch die Bill und Melinda Gates Stiftung und dazu gehört dann eben halt auch Herr Drosten und die Charité, die offenbar auch begünstigt sind durch diese Stiftung.
Nein, nicht offenbar, die werden begünstigt.
Ich weiß, die sind begünstigt worden. Das heißt also, die Zahlungen, da laufen regelrechte Zahlungen ab auf Basis der Pharmaindustrie und deren Eigentümer. Die Bill und Melinda Gates Stiftung ist ja ein Investitionsunternehmen in Pharmaindustrie und daraus werden natürlich auch Renditen gezogen, auch für eine Stiftung. Und wenn dann dort entsprechend die Gelder fließen, dann braucht man nur noch eins und eins zusammenzählen, warum diese beiden Herren, Wieland und Herr Drosten, quasi Vertriebsbeauftragt, das ist jetzt mal meine Interpretation, dann im Innenministerium auftreten.
Also ich möchte dies auch als Spekulation kennzeichnen. Wir wissen es natürlich nicht genau, ob es vielleicht auch die Kanzlerin war oder der Gesundheitsminister, der sie beauftragt hat. Das ist genauso möglich. Wie immer das gelaufen ist, Fakt ist, es ist ein ungewöhnlicher Zustand, dass zwei Regierungsberater auf der medizinischen, von der medizinischen Ebene im Innenministerium aufschlagen und praktisch warnen davor, dass der Lockdown aufgehoben wird.
Ich bin froh, dass du mich seriös immer so zurückbremst, weil mir geht wirklich die Galle hoch, wenn ich das sehe, was hier läuft. Vor allem, wenn ich die Folgen sehe und mich täglich mit Menschen unterhalten muss, die nämlich leiden und quasi ihre Existenz verloren haben durch diesen Wahnsinn. Das ist auch wieder meine Interpretation.
Ja. Ja, und ich, wenn du dich erinnerst, Andreas, wir beide haben über dieses Papier im März und April berichtet, weil wir ganz erstaunt waren und es zuerst gar nicht einordnen konnten und uns nicht vorstellen konnten, dass dies ein Papier aus dem Innenministerium sein sollte. Wir gehen nachher in das Papier rein, an die relevanten Punkte, damit ihr seht, es klingt ja, es fühlt sich ja an wie ein ganz schlimmes Albtraumkomplott gegen die Bürger. Und wir haben damals darüber berichtet, weil es gab einige wenige Medien, die da in den Fall reingeleuchtet haben und offenbar auch gute Informationen bekommen haben. Das war Tichys Einblick und das war die Achse des Guten und hin und wieder auch die Welt. Also diesen drei Medien ist es zu verdanken, dass überhaupt darüber berichtet wurde. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich keine Ruhe gegeben habe und mir überlegt habe, es muss eine Bestätigung von der Bundesregierung geben, dass die das Papier kennen. Und tatsächlich gab es dann in einer Pressekonferenz die Frage an die Kanzlerin, ob sie von diesem Papier wüsste. Und sie sagte, ja, das liegt vor, also sinngemäß ungefähr. So, also das heißt, da wussten wir, ja, das Papier ist tatsächlich im Umlauf und dient als Grundlage für die Angstmaßnahmen. So, wir kommen zu dem Weltartikel zurück. Also Staatssekretär Markus Kerber wurde von Seehofer beauftragt. Und der, heißt es, hatte einen Plan. Er wollte führende Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Universitäten zusammenspannen. Gemeinsam sollten sie ein Papier erarbeiten, das dann als Legitimation für weitere harte politische Maßnahmen dienen sollte. Über Ostern hinaus. Wohlgemerkt, wir sprechen von letztem Jahr. Er startete per E-Mail einen entsprechenden Aufruf an die Forscher. Nur wenige Tage später hatten diese den Auftrag des Ministeriums bereits erfüllt. Sie lieferten Input für ein als geheim eingestuftes Papier des Innenministeriums, in dem die Gefahr durch das Coronavirus so dramatisch wie möglich dargestellt wurde und das sich rasch über die Medien verbreitete. In einem Worst-Case-Szenario malten sie aus, unternehme Deutschland nichts, wären am Ende der Pandemie mehr als 1 Million Menschen im Land tot. Und diese Angst liegt nach wie vor über dem Land und hat inzwischen die Gesellschaft gespaltet. Aber ich möchte darauf, Andreas, mal kurz eingehen. Also die brauchen nur wenige Tage, liefern ein Worst-Case-Szenario. Die Medien verbreiten das, aber nicht indem sie kritisch hinterfragen, wie kommen die dazu, sowas zu schreiben, sondern sie sagen, So wird es kommen.
Ja, das ist halt die Auftragswissenschaft, die ich neulich in meinem letzten Video über die Wissenschaft an sich nochmal zum Besten gegeben habe, weil es ist natürlich wirklich dramatisch für eine seriöse Wissenschaft. Es gibt nämlich auch seriöse Wissenschaftler, für die ich mich hier ganz stark machen möchte, die darunter leiden, dass dann entsprechende Kollegen sich als Superstars feiern lassen, als Medienwissenschaftler, aber letztlich als Mietmäuler fungieren. Mietmäuler sind Stimmen, die man mehr oder weniger anordnet, die nicht ergebnisoffen, sondern ergebnisorientiert quasi einen Weg darzulegen haben, dass ein vorgegebenes Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist natürlich ein Albtraum für jeden Wissenschaftler, der ehrlich forscht und versucht, neue Erkenntnisse zu erwirtschaften und sich nicht einfach vor einer politischen Kaste spannen zu lassen als Marionette für entsprechend, was auch immer, welche Lohn und Möglichkeiten da entsprechend versprochen wurden. Also es ist schon wirklich traurig und ein Hammer für die gesamte Wissenschaft, für die ich mich ja stark machen möchte, denn man ist sehr schnell dabei, pauschal zu beurteilen und zu verurteilen. Und es gibt seriöse Wissenschaftler. Ich denke an Herrn Bhakti, ich denke an Herrn Wodak und so weiter. Das sind hervorragende Leute und die fallen natürlich auch unter diese Kategorie Wissenschaftler und die machen ihrem Namen dann auch wirklich eben die Ehre.
Ja, ja, also ich meine, du sprichst da etwas an, da möchte ich mal kurz einhaken. Es ist ja dann im April eine Art Gegenpapier im Innenministerium erschienen, das der hochrangige Mitarbeiter Stefan Kohn zu verantworten hatte, der nämlich seriöse Wissenschaftler wie die genannten und viele andere zusammengetrommelt hat und praktisch eine Erhebung veröffentlicht hat. Wenn diese Maßnahmen so umgesetzt werden, wahrscheinlich ist das auf Grundlage dieses Angstpapiers, dieses Worst-Case-Szenarios entstanden, dann sind die Kollateralschäden, also die Schäden an den Menschen, an den Seelen und der Gesundheit der Menschen derart hoch, dass diese Gesellschaft das kaum wird ertragen und vertragen und verarbeiten können. Und dieser Mitarbeiter ist ja dann hochkant rausgeflogen und ist im Moment in einem, ja, in einem Arbeitsgerichtsprozess, um zumindest sich da eine Abfindung wahrscheinlich zu erklagen. Aber also das ist dann vom Bundesinnenministerium als eine eigenmächtige Veranstaltung dieses Herrn Kohn deklariert worden und von den Medien, von den Quantitätsmedien auch nicht weiter aufgegriffen worden.
Ja, man muss dazu sagen, dass zur gleichen Zeit Seehofer auftrat vor seinen Mitarbeitern, auch das ist damals durchgedrungen im März, wo er seine Mitarbeiter aufrief, möglichst frei zu denken, möglichst ihm alle Informationen, relevante Informationen zukommen zu lassen, im Interesse nämlich der Menschen, die in Deutschland leben, denen er als Innenminister natürlich vorsteht oder vorstehen sollte. Und genau das hat dieser Herr Kohn gemacht, nämlich er ist diesem Aufruf gefolgt, aber dieser Aufruf, der entsprach eben nicht der Agenda, die nicht dem Volke diente, sondern einer Lockdown-Strategie, die man durchziehen wollte. Und das erkennt man ja nun sehr deutlich, dass hier eine ganz klare Agenda strategisch abgearbeitet wurde. Das ist meine Interpretation. Und diese, ich sage mal, Unterlagen, die der die Welt hier veröffentlicht, der Spiegel wird es wohl nicht weniger veröffentlichen, aber die Welt veröffentlicht hat, nämlich dieser Verkehr innerhalb der E-Mails, der beweist das Ganze ja eindeutig.
Ja, genau, das kannst du sagen, weil wir das schon hier gemeinsam heute durchgearbeitet haben. Ich bin da kurz mit auf den Trecker gesprungen und da haben wir darüber diskutiert.
Ja, genau, zu zweit auf dem Trecker.
Nee, also Humor ist, wenn man trotzdem lacht und es ist wirklich eine Art Galgenhumor hier. Also, Welt am Sonntag schreibt, hier liegt ein umfangreicher Schriftverkehr vor, der zeigt, was genau sich in diesen kritischen Tagen im März 2020 zwischen der Führungsebene des Ministeriums und den Forschern abspielte. Er zeigt vor allem dies, dass Seehofers Behörde es darauf anlegte, die beauftragten Wissenschaftler für den von ihm angestrebten politischen Zweck einzuspannen und dass diese dem Aufruf gern folgten. Die gut 200 Seiten an E-Mails, die man sich jetzt hier erstritten hat, belegen somit, dass die Forscher zumindest in diesem Fall längst nicht so unabhängig agierten, wie es Wissenschaftler und Bundesregierung seit Beginn der Pandemie stetig betonen, sondern auf ein von der Politik vorgegebenes, feststehendes Ergebnis hinwirkten. Der Schriftverkehr stammt aus dem RKI. Eine Gruppe Juristen, vertreten vom Berliner Rechtsanwalt Nico Herting, hat sie in einer monatelangen rechtlichen Auseinandersetzung mit der Behörde erstritten und der Redaktion zur Verfügung gestellt, also der Weltredaktion. Die Dokumente sind an vielen Stellen geschwärzt und doch verraten sie viel darüber, wie das Innenministerium auf die Forscher einwirkte und wie diese daran mitwirkten, die Lage möglichst bedrohlich darzustellen. Das ist wie im Kino, ne?
Ja, das ist also wirklich der Stoff für einen Thriller, wenn es nicht so ernst wäre und so viele Unternehmen dadurch zu Schaden gekommen sind und in den Konkurs getrieben wurden und viele Familien und viele Menschen nicht mehr wissen, noch ein, noch aus. Also nochmal ganz deutlich, was du gerade vorgelesen hast, war, dass die Politik ganz klare Vorgaben gemacht haben, was die Wissenschaft zu liefern hat. Das heißt, es war gar keine Wissenschaftsarbeit, sondern eine Auftragsarbeit mit namentlichen Wissenschaftlern. Eine wissenschaftliche Arbeit war das eben nicht, denn wissenschaftlich ist immer ergebnisoffen und hier ist ein ganz klares Ergebnis politisch vorgegeben worden. Und wenn man dann weiß, welche Wissenschaftler dort tatsächlich vorne stehen und die Dinge uns ja täglich verkündet haben in täglichen Pressemeldungen und so weiter, und man weiß, dass dahinter eben halt auch Strukturen existieren von Geldflüssen über die Pharmaindustrie, dann braucht man wirklich nur noch eins und eins zusammenzählen. Auf jeden Fall ist es so, das Thema der Mietmäuler kann hier keine Beleidigung sein, sondern das wird hier von der Welt deutlich belegt.
Ja, und also es geht hier weiter in dem Bericht der Welt am Sonntag. Die Zusammenarbeit begann mit dem Aufruf des Staatssekretärs, also Kerber, am 19. März 2020. Sehr geehrte Professores, schrieb Kerber an RKI-Chef Wieler sowie an Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, abgekürzt RWI, also das RKI war dabei und das RWI, also das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, es hieß früher mal Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, deswegen RWI, dann des Instituts der Deutschen Wirtschaft, der Stiftung Wissenschaft und Politik und mehrerer Universitäten. Das Ministerium wolle mit sofortiger Wirkung eine Ad-hoc-Forschungsplattform zwischen seinem Haus und den Instituten bilden. Man brauche ein Rechenmodell, um mental und planerisch vor die Lage zu kommen. Es solle helfen, weitere Maßnahmen präventiver und repressiver Natur planen zu können. Der Staatssekretär zeichnete ein dystopisches Bild. Es gehe um die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Stabilität der öffentlichen Ordnung in Deutschland. Andreas, präventive Maßnahmen und auch repressiver Natur? Und also das heißt mit anderen Worten, und wir machen jetzt eine Ad-hoc-Forschungsplattform, also wie aus dem Nichts plötzlich entsteht da eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dann auch dauerhaft eingenordet werden, also nicht nur hier Informationen liefern sollen und so ein Papier erstellen, sondern eine Forschungsplattform, die ad hoc eingerichtet wird, um auch weitere Maßnahmen gemeinsam festzulegen.
Ja, diese etwas kuriose Vorgehensweise dieses gesamten Vorgangs, der hier stattfindet, der bringt ja Fragen auf. Und diese eine Frage ist natürlich, inwieweit stand eigentlich schon fest, und wenn es im Oktober 2019 war, als man diese Corona-Tests gemacht hat in einem großen Manöver, dass man wusste schon im März oder April geht dann eben halt dieser Lockdown los, dass diese ganze Geschichte dann geplant war und dass man dann zu entsprechenden Zeiten die entsprechenden Fachexperten, die sogenannten Fachexperten, die dann offensichtlich auch auf der Payroll stehen, denn das scheint ja der Fall zu sein, denn sonst könnten die ja keine Vorgaben machen. Man will ja auch was davon haben, wenn man als sogenannter Wissenschaftler dann mit solchen Themen auftritt. Und dass damit letztendlich eine generalstabmäßige Abarbeitung in Richtung Lockdown als Ziel. Das Schlimme ist ja, dass uns gleichzeitig in den Medien verkündet wurde, dass es um die Gesundheit der Menschen geht, ausschließlich, und darum, dass plötzlich alte Menschen mit Vorerkrankungen, kurz davor war Oma noch eine Umweltsau und fuhr im Hühnerstall Motorrad, aber dass diese Paradoxien erkennt ja kaum noch jemand. Das war alles zeitgleich in diesem März, Anfang des Jahres 2020. Und so hat man hier offenbar eine klare Struktur. Das ist fast militärisch.
Wenn es so wäre, wie du es annimmst. Ja. Also das wissen wir natürlich nicht genau. Wir wissen auch gar nicht, in welchem Verhältnis jetzt das Buch von Klaus Schwab stehen könnte, das ja Great Reset heißt und im Juli 2020 bereits fix und fertig veröffentlicht worden war, wo die Folgen der Pandemie schon dargestellt wurden, nämlich, dass die Leute vor Angst sterben, dass die Wirtschaft zusammenbricht, dass es Millionen und Milliarden Hungernde auf der Welt geben würde. Also das sind schon alles sehr weitsichtige Annahmen gewesen.
Ja, das mit dem Ministerisch, das kommt nicht von irgendwoher, wenn wir wissen, dass auch zeitgleich zu dieser Situation das Gesundheitsministerium mit Führungspersonen bestückt wurde, die aus dem Militär kamen. Eine hochrangige Generäle des Militärs, die militärisch strategisch denken können, die gehen plötzlich als führende Personen in das Gesundheitsministerium. Also das Bild schließt sich ja jetzt schon zu einem Kreis.
Ja, aber es sind immer noch Indizien, Andreas.
Richtig, alles Indizien.
Ja. Und wir lassen es auch dabei. Wir behaupten gar nichts hier, sondern wir möchten diese von der Welt veröffentlichte Bestandsaufnahme hier gerne mit euch besprechen und wie du das immer so schön machst, Andreas, weitere Faktoren dazu liefern, damit ihr selber denkt und euch ein eigenes Bild schaffen könnt. So, in dem Text von WAMS, Welt am Sonntag, WAMS, damit ich den langen Namen nicht immer sagen muss, heißt es weiter, Kerber, dieser Staatssekretär von Herrn Seehofer, bat um Verschwiegenheit. Was in den kommenden Tagen in diesem kleinen Kreis, in dieser Ad-Hoc-Forschungsplattform also besprochen werde, solle außerhalb von operativ tätigen Krisenstabsinstitutionen vertraulich gehalten werden. Mit anderen Worten, kein Wort darüber. Ohne Bürokratie, maximal mutig, schrieb Kerber und steigerte die Dramatik seines Tons zum Ende der E-Mail noch einmal, da man nicht wisse, wörtlich, ob und wie lange die Netze noch reliabel, also verlässlich funktionieren, sollten die Teilnehmer ihre Telefonnummern und privaten E-Mail-Adressen übermitteln. Andreas, was heißt das? Da man nicht wisse, ob und wie lange die Netze noch zuverlässig funktionieren. Welche Netze?
Naja, das sind die Netze, die Strukturen, die man eben halt immer hat. Sogenannte Seilschaften nannte man das früher immer. Und was wir hier haben, ist ja eine handfeste Verschwörung. In einer Demokratie heißt es, dass die Transparenz nach außen zu den Bürgern treten soll, damit die Bürger sich ein Bild machen können von der politischen Lage und deren Entscheidungsträgern, um dann bei der nächsten Wahl auch entscheiden zu können, wen wähle ich und wen wähle ich nicht. Hier wird eine offenbare Geheimhaltungsstufe aufgebaut und das bei einem solchen relevanten Thema, in dem die Monate drauf Tausende und mit Hunderttausende von Unternehmen in den Ruin getrieben wurde, werden sollten oder wurden, wie auch immer. Werden. Und die werden ja in den Ruin getrieben. Und wir sehen hier eine klassische Verschwörung. Und das, was wir damals gemacht hatten, war übrigens eine Theorie über diese Verschwörung. Und jetzt ist diese Theorie keine Theorie mehr, also keine Verschwörungstheorie mehr, sondern die angewandte Praxis. Wenn wir der Welt hier glauben, Welt am Sonntag und diese Daten, die dort aufgearbeitet wurden von diesen Kollegen in der Welt, dann können wir davon ausgehen, ist diese Verschwörungstheorie jetzt eine aufgedeckte Verschwörung? Und wo bleiben jetzt die juristischen Konsequenzen? Wir müssen gespannt sein, wenn wir noch einen Hauch von Rechtsstaatlichkeit haben, dass jetzt in diesem Fall mit allen Methoden eingegriffen wird, denn hier wird ein Staat offenbar ruiniert und die Welt deckt das Ganze auf und wir berichten nur darüber.
Ja, mir fehlen da wirklich im Moment immer wieder die Worte, weil ich bin ja schon ganz schön viel gewöhnt hier in dieser Arbeit, aber das Ding hier, gut, ich frage mich auch langsam, möglicherweise ist es ja auch veröffentlicht worden, weil es jetzt veröffentlicht werden kann und vielleicht sogar gewisse Unruhen im Volk schürt.
Auch das ist nicht auszuschließen. Das heißt also, der Crash ist ja lange vorprogrammiert gewesen. Den wissen wir ja schon seit Jahrzehnten, seit 2008, spätestens seit der letzten Finanzkrise, stand es fest, dass man irgendeine Methode braucht, um den Crash einzuleiten. Denn mir war klar, dass man nicht das Finanzsystem einfach nimmt und sagt, okay, ist falsch gelaufen und jetzt sehen wir es vor uns.
Ja, ich entschuldige mich auch bei der Mikrobe, weil die Mikrobe ist es nicht, sondern es sind die Maßnahmen und es sind die Quantitätsjournalisten, wie du das Wort heute so schön geprägt hast, Andreas. Besser kann man es ja gar nicht. Ich war immer mit diesem Qualitätsjournalismus in Anführung, aber Quantität, jawohl, da wird Masse produziert ohne Sinn und Verstand. Meistens. So, meistens. Es gibt Ausnahmen, wie wir jetzt hier sehen. Also, dann geht es weiter mit Herrn Kerber. Er habe gegenüber wörtlich, das hat er wörtlich geschrieben an alle, seinem Freund Lothar Wieler die Situation mit Apollo 13 verglichen. Sehr schwierige Aufgabe, schreibt Kerber, aber mit Happy End durch maximale Kollaboration. Ich hätte gerade beinahe Kerner gesagt, die Namen, die ändern sich ja auch ordentlich.
Das wäre jetzt ein echter Fauxpas.
Das ist mir aber zum Glück auch nicht passiert. So, damit, schreibt Welt am Sonntag, Wams, damit setzte er den Sound für das Vorgehen, das der Innenminister von den angeschriebenen Wissenschaftlern offenbar erwartete. Eine möglichst bedrohliche Darstellung der Lage.
Was meint er mit Happy End? Meint er sein persönliches Happy End und mit dem Herrn Wieler das persönliche Leben von denen, dass das ins Happy End führt oder ins Happy End in Richtung des Great Reset? Das ist ja die Frage. Was meint er damit?
Ja, ich kann dir das nicht beantworten. Du müsstest ihn das vielleicht mal selber fragen.
Ja, die gesundheitliche Lage der Menschen, dass es denen plötzlich besser geht, kann es ja schon mal nicht sein. Das können wir ausschließen.
Denke auch, leider. Das Ergebnis lag nur 4 Tage später vor. Jenes Geheimpapier mit dem Stempel VS, nur für den Dienstgebrauch. Was heißt denn VS? Verschwiegen? Verfassungsschutz? Für was steht
ich
das?
Ich würde es für Verfassungsschutz halten, aber das kann man jetzt relativ schwer sagen. Ich kenne das nicht.
Merkwürdig. Also, jenes Geheimpapier mit dem Stempel VS, nur für den Dienstgebrauch, über die drohende Aussicht auf bis zu 1 Million Toten. Darin stand auch, wie man die gewünschte Schockwirkung in der Gesellschaft erzielen könne, um diesen schlimmsten annehmbaren Fall zu vermeiden. Man müsse in den Köpfen der Menschen Bilder wie diese entstehen lassen. Wörtlich heißt es: Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Zitat Ende. So hoffe man bei den Bürgern Verständnis unter anderem für eine scharfe, aber kurze Ausgangsbeschränkung akzeptabel zu machen.
Ja, man nennt das, aus meiner Sicht, ist das ein zynischer Psychoterror. Das heißt, hier sind Psychoterroristen offenbar in einer Situation, dass sie das genau erreichen wollen bei den Menschen, nämlich schwerste Seelenschäden.
Und das Schlimme ist, es gibt halt jetzt unter den Bürgern die eine Seite, die diese Maßnahmen hier länger aufmerksam beobachtet und sagt, Moment, was passiert hier eigentlich? Achtung, Achtung, es geht überhaupt nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen der Gefährlichkeit des Virus, sondern es geht hier nur um immer wieder Begründungen, wie man repressive Maßnahmen durchziehen kann. Und dann gibt es die anderen, die all das geglaubt haben und immer noch glauben und in Angst und Schrecken erstarrt sind. Naja, also es heißt hier weiter, in jenen 4 Tagen verfolgten Kerber und andere hochrangige Beamte des Ministeriums die Arbeit der Forscher akribisch und diktierten das Vorgehen, schreibt die WAMS. Aus dem Schriftwechsel geht hervor, dass es in kurzen Abständen Telefonkonferenzen zwischen dem BMI, also Innenministerium, und den Forschern gab, während diese an ihrem Modell und den daraus resultierenden Empfehlungen arbeiteten. Mit anderen Worten, es wurde immer wieder abgeglichen, das verstehe ich darin. Was habt ihr geschrieben? Ist das richtig oder kann da noch ein Pfund drauf?
Ja, und wenn wir jetzt hier uns noch mal klar machen, welch unglaubliche Verantwortungslosigkeit hier den Quantitätsmedien vorzuwerfen ist, denn wer tatsächlich diesen ganz normalen Systemmedien geglaubt hat oder auch glaubt, der hat ja eine einseitige Information. Man kann doch den Menschen gar nicht übel nehmen, dass sie das Ganze glauben, weil sie können sich nicht vorstellen, dass gelogen wird und dass mit falschen Daten gearbeitet wird und dass man dicht halten muss und dass dort Seilschaften herrschen und dass nach bestimmten Zeitgeistkriterien die Berichterstattung erfolgt und nicht nach tatsächlicher Wichtigkeit. Das sind die Dinge, die hier deutlich werden und wir merken, dass die Demokratie, die Parteiendemokratie mit den kommerziellen Medien. Wir dürfen nicht vergessen, die Medien sind ja auch kommerziell unterwegs und dann eben halt als staatliche, ich sage mal, Sprachrohre mutiert sind. Und das ist jetzt die Folge, die wir erleben.
Ja, also die E-Mails der Wissenschaftler über den Fortschritt ihrer Arbeit gingen neben dem Staatssekretär auch an mehrere Abteilungs- und Referatsleiter des BMI. Das Ministerium gab sogar per E-Mail an den Verteiler die Gliederung für das Papier vor. Die Forscher beschränkten sich aber nicht nur darauf, Zahlen zu liefern, sondern machten auch konkrete Vorschläge, wie sich etwa Angst und Folgebereitschaft in der Bevölkerung thematisieren ließen. Und sie gaben politische Empfehlungen. Da heißt es zum Beispiel, Söder liegt intuitiv richtig, schreibt einer, dessen Name geschwärzt ist. Weiter wörtlich, das sich ausbreitende Ohnmachtsgefühl muss wohl durch den Eindruck eines starken staatlichen Interventionismus in Schach gehalten werden. Die E-Mails zeigen noch etwas anderes, schreibt die WAMS weiter, vielleicht weitaus gravierenderes. Über die wissenschaftliche Bewertung der Situation waren sich die Wissenschaftler nicht einig. Untereinander diskutierten sie zum Beispiel, welche Zahlen sie für die Berechnung der gewünschten Szenarien zugrunde legen sollten. Darüber tauschten sich etwa am Sonntag nach dem Aufruf des Staatssekretärs der zuständige Wissenschaftler des RKI und jener des RWI aus. Es ging um die Frage, welche Annahme sollte man darüber treffen, wie viel Prozent der Infizierten in Deutschland am Virus sterben. Wir reden über eine Annahme. Welche Annahme solle man treffen, wie viele daran sterben? Und die einen haben dann gesagt, nämlich das RKI hatte vorgegeben, 0,56% werden in Deutschland am Virus sterben, also der Infizierten. Und das RWI plädierte dafür, mit einer Todesrate von 1,2% zu arbeiten. Kannst du dich erinnern, Andreas, dass wir tatsächlich eine Weile mit diesen 0,56%, die öffentlich gemacht wurden, laborierten und dann plötzlich hieß es 1,2%.
Ja, alleine die Frage, die man sich stellen muss, wie kommt man auf diese Zahl? Das ist ja schon mal interessant. Das ist ja einfach nur eine mehr oder weniger willkürliche Schätzung mit Beamteneinfluss, also Vorgaben, was da rauszukommen hat. Und dann kommt man auch nicht auf 0,5, sondern auf 0,56. Das klingt wahrscheinlich noch ein bisschen seriöser. Während Herr Streeck übrigens tatsächlich in seiner Forschung, in seiner Arbeit, die er abgegeben hat, eine wissenschaftliche Erhebung, auf 0,04 oder was kam, also noch weitaus weniger, 0,4. Und das war auch noch viel zu hoch gerechnet. Und jetzt setzt man das Ganze einfach mal eben mehr als auf das Doppelte rauf, nämlich auf 1,2. Also man nimmt diese 0,56, macht sie mal 2 und rundet dann auf 1,2 auf. Also das ist natürlich eine mehr als das Doppelte, ja, 0,56 mal 2 und dann auf 1,2 aufgerundet. Das ist das Ganze, was sie gemacht haben. Und das ist einfach Willkür. Und was hier läuft, ist aus meiner Sicht fast justiziabel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das juristisch erlaubt ist, dass aufgrund von falschen Zahlen, von gelogenen, von geschätzten, von willkürlichen Zahlen und dann solche dramatischen Entscheidungen getroffen werden, die so viel Schäden verursacht haben.
Ja, und es heißt hier auch bei der WAMS, das BMI, also Innenministerium, entschied sich explizit dagegen, nur mit dem zurückhaltenden Wert des RKI zu rechnen, obwohl Wielers Behörde doch jene ist, die in Deutschland genau dafür zuständig ist, die Zahlen zu liefern, auf deren Basis die Regierung bei der Planung ihrer Maßnahmen argumentiert. Weiter heißt es, aus Sicht des Innenministeriums jedenfalls ging das Projekt erfolgreich ins Ziel. Staatssekretär Kerber formulierte am 23. März an die Runde, unser Papier kam sehr gut an und wird ob seiner hohen Qualität und Umsicht nun den Weg ins Krisenkabinett der Bundesregierung finden.
Ja, das klingt fast so wie ein Werbeprospekt, dass Nestle einen neuen Schokoriegel rausbringt. Nach dem Motto, das kam richtig gut an bei den Leuten. Wunderbar. Hier handelt es sich also offenbar um irgendetwas mit Marketing.
Ja, und also das soweit jetzt dieser Artikel von der Welt. Danke an die Kollegen. Und jetzt hat sich auch gemeldet Wolfgang Kubicki von der FDP. Der hat heute auf Facebook Folgendes veröffentlicht. Und ganz ehrlich, also er wäre auch für das, was er hier sagt, gestern noch als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden, was wir ja auch die ganze Zeit werden in der Aufarbeitung dieser Thematik. Er sagt, Kubicki, das Innenministerium unter Seehofer hat im Frühjahr 2020 auf Forscher eingewirkt, um eine Rechtfertigung für harte Corona-Maßnahmen zu erhalten. Solche Mittel, die Angst in der eigenen Bevölkerung auslösen sollen, gehören eigentlich zum Instrumentenkasten autoritärer Staaten. Der Eindruck muss entstehen, dass die Bundesregierung die ordentlichen demokratischen Wege als nicht mehr ausreichend ansieht, um ihre Corona-Politik durchzusetzen. Und es weckt zugleich Zweifel an der Seriosität der beteiligten Wissenschaftler, unter anderem vom Robert-Koch-Institut, die sich für diese Zwecke vor den Karren spannen ließen. Es wird Zeit, dass diese Regierung abgelöst wird.
Ja, und genau so ist es. Das kommt jetzt natürlich alles sehr spät. Die hätten das schon früher machen müssen. Also jetzt muss ich nochmal für uns auch nochmal was sagen. Wir haben uns ja bereits im Februar, März, April damit auseinandergesetzt. Übrigens hat man uns im Februar von Seiten der Alternativen oft verurteilt, dass wir das Virus ernst genommen haben und haben gesagt, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Als wir aber gemerkt haben, worauf es hinaus lief, wir das Papier von dem Herrn Stefan Kohn durchgenommen haben, die komischen Strukturen, die dort im Innenministerium waren.
Komischerweise ist ja dann kurze Zeit später eine riesen Medienaktion gegen uns losgetreten worden vom Spiegel.
Genau, das schoss mir nämlich auch gerade durch den Kopf. Und der Spiegel ja natürlich, wie wir wissen, auch finanziell von der Bill und Melinda Gates Stiftung in Millionenhöhe unterstützt wird. Und dann plötzlich diese Riesenaggression im Juli mit völlig wirren Behauptungen gegen uns gefahren wird, wogegen wir auch klagen gerade beim Spiegel. Aber das dauert ja alles so. Und aber egal, wir dürfen auch leider nichts dazu sagen, aber hier schließt sich natürlich der Kreis und das ist für uns natürlich jetzt gut, weil wir erkennen, dass wir richtig lagen, aber wir wünschten uns, ehrlich gesagt, wir sind ein bisschen aufgewühlt heute Morgen aufgrund dieser Geschichte, wünschten uns fast immer noch ein bisschen, wir hätten uns geirrt, aber jetzt kommt es an den Tag.
Ja, und da kann man auch wirklich sagen, da haben die jetzt selber Schuld. Die haben ja offenbar überhaupt nicht aufgepasst, dass sowas dann geleakt wird. Wenn sie schon sowas machen, dann sollen sie zusehen, dass es geheim bleibt. Jetzt ist es nicht mehr geheim und jetzt muss man darüber berichten. Jedenfalls diejenigen, die meinen, dass sie für dieses Land noch etwas tun wollen und können. Manche haben ja auch schon aufgegeben und gesagt, da ist gar nichts mehr zu machen mit dieser Regierung in Berlin. Ja, und Reitschuster zum Beispiel, der Boris Reitschuster, der hat sich auch dazu geäußert und hat eben auch gesagt, interessant ist, dass zumindest nach einer ersten eiligen Suche in Google News zu dieser Causa im Frühjahr und in anderen Portalen der Bericht über die Beeinflussung der Wissenschaftler durch das Ministerium nur selten bzw. eher versteckt aufgegriffen wurde. Obwohl er in einer funktionierenden Medienlandschaft eigentlich das beherrschende Thema sein müsste, wenn es die Medien wirklich als ihre Aufgabe sehen würden, die Regierenden zu kontrollieren und zu kritisieren. So, ja, und wir wollen uns jetzt dem Originalpapier einmal zuwenden, nämlich diesem Strategiepapier, das innerhalb von 4 Tagen von diesen von Herrn Kerber und dem Innenministerium in Auftrag gegebenen Wissenschaftlern ausgefertigt wurde, mit einem möglichst repressiven Charakter, mit möglichst gut funktionierenden Mechanismen, um der Bevölkerung Angst einzujagen. Das Originalpapier trägt die Überschrift, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Und da heißt es in dem Originalpapier, also unter Punkt 1 steht Lage und Strategie. Und da heißt es, das pandemische Covid-19-Virus ist für die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Blick auf die Daten aus Asien und die Meldungen aus europäischen Nachbarländern zeigen, dass eine Unterschätzung der Größenordnung dieser Herausforderung zu immensen irreversiblen Schäden führen wird. Die meisten Virologen, Epidemiologen, Mediziner, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler beantworten die Frage, was passiert, wenn nichts getan wird, mit einem Worst-Case-Szenario von über 1 Million Toten im Jahr 2020 für Deutschland allein. Ein Expertenteam von RKI, RWI, IW, SWP, Universität Bonn, University of Nottingham, Ningbo, China, also China hat auch mitgemacht, Universität Lausanne und Universität Kassel bestätigt diese Zahlen mit einem für Deutschland entwickelten Gesamtmodell. Also das ist dann diese Ad-Hoc-Forschungsplattform.
Ja, genau. Und wir wissen natürlich auch, dass es willkürlich offenbar kreiert wurde, diese Aussagen. Denn aufgrund der Tatsache, dass wir vergleichbar ein Land Schweden haben, wo dieser Lockdown nicht stattfand und dann eben tatsächlich auch keine Übersterblichkeit da war. Und diese Dinge, die dann erklärt wurden, dass da eben halt mehr gestorben sind als normal, aufgrund anderer Dinge zurückzuführen sind, einfach schlichtweg falsch zusammengestellt war. Also im Prinzip wieder falsche Rechtfertigung, um eine willkürliche Zahl tatsächlich damit zu bestätigen.
Ja, und natürlich nicht nur Schweden, sondern es gibt viele andere Länder. Weißrussland wird ja immer ganz dunkel dargestellt, nachdem Lukaschenko, der Premier, gesagt hat, bei uns gibt es kein Virus. Oder Tansania, der Regierungschef hat alles, was nach Pharmaindustrie gerochen hat, nur aus dem Land geworfen und gesagt, wir machen das hier selber mit unserer Naturmedizin. Und so gibt es noch verschiedene andere Länder, die von diesen ganzen Maßnahmen so gut wie nicht betroffen sind. Eine gute Bekannte von uns ist derzeit in Brasilien und die sagt, ich komme nicht nach Deutschland zurück, ich bleibe hier. Hier ist alles easy going. Natürlich trägt man Masken, es gibt auch Maßnahmen, aber alles ohne Kontrollen, ohne Polizei, ohne Angstmache. Und es zeigt einfach, dass die Pandemie offenbar in den Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird und Deutschland scheint zu den absolut striktesten Ländern zu gehören.
Ja, mit den größten Schäden natürlich. Ich will auch gar nicht Brasilien oder Tansania vergleichen mit Deutschland, aber Schweden und Weißrussland sind es durchaus, klimatisch ähnlich. Die Menschen sind auch ethnisch ziemlich ähnlich einzuschätzen und wir sehen, dass eben in diesen nicht vorhandenen Shutdowns tatsächlich keine schweren Schäden zu verzeichnen sind. Und daran erkennt man, dass die Situation falsch war. Und es geht auch nicht darum, darüber zu diskutieren, dass es ein Fehler war, sondern es geht darum, dass der Fehler jetzt tatsächlich noch weiter geschoben wird. Und daran erkennt man, dass die Strategie einfach etwas ganz anderes ist als die Gesundheit.
Ja, in dem Papier, in dem Originalpapier der Ad-Hoc-Forschungsplattform heißt es, die Vermeidung dieses Worst Case hat deswegen oberste strategische Priorität und ist nach den Berechnungen und Empfehlungen dieses Expertenteams nicht nur zwingend notwendig, sondern auch immer noch möglich. Was ist zu tun? Erstens Kommunikation. Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Zweitens, Geschlossenheit. Die Vermeidung des Worst Case ist als zentrales politisches und gesellschaftliches Ziel zu definieren. Politik und Bürger müssen dabei als Einheit agieren. Und willst du nicht mein Freund sein?
Und willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein.
So rum, ja. Nicht so. Freund, sondern ja, Freund und Feind. Drittens, Nachvollziehbarkeit. Die Bürger müssen nachvollziehen können, dass folgende Maßnahmen nur mit ihrer Mithilfe zu ihrem Wohl umgesetzt werden müssen und können. Mir kam gerade das Wort Brainwashing durch den Kopf, aber ich sage das jetzt lieber nicht. So, dann heißt es weiter, soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren. Soziale Distanzierung. Diesen Begriff übrigens lesen wir seit einiger Zeit in den Quantitätsmedien nicht mehr.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist es so?
Ja, der scheint nicht gut angekommen zu sein. Müsst ihr mal drauf achten. Also, und ein Ende der Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. Von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen. Das heißt, wenn man gehorcht, ist gut und wenn man sich unterordnet und alles über sich ergehen lässt, dann wird man vertröstet, dass es schnell wieder in eine Art normales Leben zurückgeht, wobei ja die Kanzlerin immer wieder betont hat, dass es die alte Normalität nicht mehr geben wird.
Ja, wir sehen ja, dass es sie nicht mehr gibt. Und wir merken natürlich auch, dass damals die Anlage gewesen ist. Man fragt sich jetzt, wo das jetzt eigentlich weiterhin führen soll. Ich bin jetzt gespannt, was aus diesem Papier jetzt passiert.
Ja, weiter heißt es, die Wirkung der Maßnahmen lässt sich am besten durch Ausweiten des Testens für alle Bürger in Echtzeit nachvollziehbar machen. Konsequent getestet werden sollten Bürger mit Eigenverdacht und der gesamte Kreis der Kontaktpersonen von positiv getesteten Bürgern. Großflächiges Testen vermittelt den von Ausgangsbeschränkungen betroffenen Bürgern ein aktives Krisenhandeln des Staates. Wir müssen von der Methode "Wir testen, um die Lage zu bestätigen" zur Methode wechseln "Wir testen, um vor die Lage zu kommen". Eine zentrale Erfassung aller durchgeführten und zukünftig erfolgenden Tests ist unabdingbar. Eine Bestimmung der nationalen Testkapazität, also Kapazitäten an Tests, medizinischem Personal zur Durchführung, Auswertung und so weiter, und deren größtmögliche Erhöhung sind überfällig.
Also wenn wir sehen, dass die Ausweitung der Tests hier ganz explizit genannt wird und wir wissen, dass dieser Test ja äußerst umstritten ist und mit sehr hohen Fehlerwahrscheinlichkeiten arbeiten muss, dann bedeutet das, durch Ausweitung der Testung können wir hier ganz bewusst die Exponentialfunktion der Bevölkerung vorgaukeln, denn damit können wir sagen, guck mal, es sind schon wieder mehr. Und genau das hat man ja auch getan. Man hat gesagt, wir haben so und so viel Infizierte, dann hatten wir mehr und noch mehr. Dann sprach man ja von dem R-Wert. Das hat man eine ganze Zeit lang durchgezogen, bis die Menschen ja immer mürber wurden und dann der nächste Shutdown kam. Und dann ist dieser R-Wert auch irgendwann ausgewiesen. Dann kam man auf diesen Inzidenzwert. Und dann wird das immer willkürlicher und kurioser, Hauptsache in Angst zu halten. Das Ganze kommt mir vor, als würde ich durch eine Geisterbahn fahren und ständig kommt aus irgendeiner Ecke irgendein neues Gespenst rausgehüpft.
Weiter heißt es in dem Originalpapier dieser Ad-Hoc-Forschungsplattform aus dem Bundesinnenministerium: Ein der Lage angemessenes und schrittweises Eingreifen in wirtschaftliche und gesellschaftliche Abläufe wird dadurch erst ermöglicht und die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen erhöht. Also auch die Eingriffe in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abläufe sind demnach in dieser Plattform von diesen beauftragten Wissenschaftlern entwickelt worden. Weiter heißt es, auch bei erfolgreichem Eindämmen der Epidemie muss die Kapazität für die nötige medizinische Betreuung erhöht werden. Die Lage wird sich dadurch verschlimmern, dass nicht nur intensivmedizinische Betreuung von Schwerstkranken mit Beatmungsgeräten, sondern auch für mittelschwer Erkrankte eine Sauerstoffversorgung ambulant und stationär notwendig werden wird. Das belegt China. Die Bundesregierung muss eine umfassende Mobilisierungskampagne starten. Die gegenwärtige Krise durch Covid-19 ist ein harter Schlag für das Vertrauen in die Institutionen. Dem muss entgegengewirkt werden, weil die Regierung zu einem mobilisierenden Faktor werden muss. Devise: Es kommt etwas sehr Bedrohliches auf uns zu. Wir haben die Gefahr aber erkannt und handeln entschieden und überlegt. Wir brauchen ein Zusammenkommen und Wirken von allen Kräften in der Gesellschaft. Dann werden wir die Gefahr noch abwenden. Um die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte zu mobilisieren, ist das Verschweigen des Worst Case keine Option. Wer Gefahr abwenden will, muss sie kennen.
Also es ist eine ganz eindeutige Aussage, die hier hintereinander steht. Es geht also ganz klar um das Ziel der Freiheitsbeschränkungen von Menschen und das Ziel der politischen direkten Einflussnahme in das wirtschaftliche Geschehen über die gesamte Volkswirtschaft. Und dazu gehören die mittelständischen Betriebe, die die Garanten unserer Wirtschaftsordnung waren. Und was man hier rauslesen kann mit ein ganz kleines bisschen Intelligenz, ist eine Agenda, eine Roadmap zu zerstören. Zerstörung der Wirtschaft und zur Zerstörung der Freiheitsliebe der Menschen, der gesamten Luftbranche, der Freizeitbranche, Restauration, die Konzerte und all diese Dinge. Also Freude muss erst einmal weg. Das heißt, eine nicht nur wirtschaftliche Depression, sondern auch eine menschliche Psychodepression über eine Psychologie der Massen ist die Folge. Und damit werden sie führbar. Und wenn wir jetzt eben nur ein bisschen weiter weiterspringen, das will ich nur andeuten, dass es heißt, jetzt gibt es das World Economic Forum und da gibt es den Great Reset und plötzlich haben wir einen kommunistischen Kapitalismus, was an sich schon ein Widerspruch ist. Das gibt es überhaupt nicht, aber dadurch, dass es keiner zuordnen kann, fragt auch keiner mehr nach. Und dieses gesamte Spiel liegt ganz glasklar vor uns und ist hier beschrieben worden, und zwar von Ministerien durch Steuerzahler finanziert, die jetzt im Prinzip in die Arbeitslosigkeit gehen.
Mir wird auch immer klarer, warum kein anderer Wissenschaftler, der eine andere Meinung äußert, einen Fuß an die Erde bekommen hat. Weil es gibt die Ad-Hoc-Forschungsplattform, das ist ja wirklich ein Begriff, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Und über diese sogenannten Wissenschaftler hinaus gibt es keinen Widerspruch. Weiter heißt es, in diesem Original von diesen von der Regierung beauftragten Wissenschaftler veröffentlichten Papier, also nicht veröffentlicht, es war ja ein Geheimpapier. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen werden beschrieben. Sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Epidemie nicht greifen, könnte im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert.
Das ist denn der nächste Schritt des Krieges, der hier dargestellt wird. Die Anarchie, die Gesetzlosigkeit, Anarchie nicht im förderlichen Sinne gemeint, dass jeder so frei wie möglich ist und so weiter. Man kann Anarchie übrigens auch anders bewerten als es. Aber hier geht es darum, dass man tatsächlich mehr oder weniger versucht, die Menschen durch die Spaltung in eine Situation reinzubekommen, wo die Unterdrückung immer stärker wird und die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Das, was wir hier haben, ist die tatsächliche Hetze, also ein gigantisch großer Plan. Das ist übrigens eine sehr gefährliche Sendung, habe ich das Gefühl, die wir hier machen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir beziehen uns hier auf Zahlen und Daten von Bundesministerien und der Welt am Sonntag, die wir vorher gehabt hatten, und interpretieren es. Die Zahlen, Daten, Fakten stehen genau dort so drin, wie du sie hier vorliest.
Ich werde euch das Originalpapier einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch veröffentlicht wurde und wird. Wir haben das hier natürlich abgespeichert, damals im Frühjahr, und wir werden euch das einstellen, dass ihr es vielleicht auch denjenigen zeigen könnt und vielleicht auch diese Sendung vorspielt oder empfiehlt, damit wirklich die Fakten erkannt werden können. Und ich möchte darauf hinweisen, sollten wir aus irgendeinem Grund abgeschaltet werden, hier mit Telegram, das nicht mehr funktioniert, kein Zugang mehr ist. Wir arbeiten an einem Backup. Solange wir es einfach körperlich schaffen, werden wir das machen, werden wir sowohl auf deiner Webseite, Andreas, der Wissensmanufaktur, also auf eurer, als auch auf meiner evahermann.net, euch eine Alternative vorschlagen. Aber ich glaube gar nicht, dass das so gefährlich ist, was wir hier machen, weil der Geist ist aus der Flasche. Ja. Und wenn die Welt am Sonntag und wenn die Achse des Guten und Tichy, aber auch der Fokus hat jetzt drüber berichtet, wenn diese Mainstream-Medien jetzt sich doch mit der Sache peu à peu beschäftigen. Auch der Tagesspiegel hat was jetzt dazu veröffentlicht. Immer noch zurückhaltend, aber die Fakten liegen jetzt, die liegen jetzt praktisch offen. Und wir sind möglicherweise im Sommer abgestraft worden vom Spiegel. Und das ist ja dann auch eine riesen Medienkampagne gewesen, wo sich praktisch alle der Quantitätsmedien dran beteiligt haben, uns durch den Kakao zu ziehen. Also allein, wenn man meinen Namen googelt, dann sieht man nur noch, dass ich in Kanada lebe und versuche, hier Kolonien aufzubauen, was inzwischen juristisch schon widerlegt wurde. Und dass mich hier niemand haben möchte und dich auch nicht, was überhaupt nicht stimmt. Aber alle Medien haben es damals veröffentlicht, um uns irgendwie wegzubekommen. Und beinahe hätten sie es ja geschafft. Wir haben ja gesagt, Mensch, also, na gut. Aber nun, ich denke, Andreas, der Geist ist aus der Flasche. Das ist bekannt jetzt. Und das ist nicht unsere Arbeit gewesen, die das offenbar gemacht hat, sondern es waren einige fleißige Juristen in Berlin.
Das stimmt schon. Unsere Arbeit ist gemacht. Alles ist jetzt offen. Man bekommt die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube. Das mag sein. Aber der Point of No Return ist überschritten. Und jetzt geht es darum, dass Sie das erreicht hatten, was Sie wollten. Nämlich eine Neuordnung und die Kernschmelze. Und die Kernschmelze wird ja jetzt auftreten, dass das Finanzsystem kollabiert. Man erwartet jetzt einen Zusammenbruch der kompletten Finanzen, was die Bürger zu zahlen haben, die gesamten Gelder auf den Banken, was wir immer wieder erklären, dass keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden dürfen in Hamburg-Nord, weil man sagt, Einfamilienhäuser sind unrentabel und das darf nicht sein im Interesse der Natur, der grünen Politik. Das sind ja alles die Entwicklungen, die wir jetzt hier gerade vor uns haben. Und wir werden jetzt natürlich in große Schwierigkeiten kommen damit. Und jetzt geht es darum, dass wir natürlich auch immer wieder darauf hinweisen müssen, dass dieses Nadelöhr, in dem wir uns befinden, jetzt tatsächlich eine ganz enge Situation erreicht hat. Aber wir dann natürlich trotzdem das Licht am Horizont nicht vergessen dürfen. Ganz wichtig, gerade jetzt.
Ja, es ist wirklich ganz wichtig. Und dafür gibt es das Abendgebet auch jeden Tag hier. Unermüdlich, solange es halt geht. Also, und dann werden vier Szenarien genannt in diesem Papier dieser sogenannten Wissenschaftler. Szenario 1, schnelle Kontrolle. Das erste Szenario geht davon aus, dass die Ausbreitung der Epidemie nach einer ersten Periode der Ausgangsbeschränkungen gebremst werden kann und die Fallzahlen innerhalb von 6 Wochen deutlich heruntergehen. Das entspräche einem Zeitraum bis zum Ende der Osterferien und gleicht damit weitgehend dem gegenwärtigen Status quo. Also wir reden von 2020. Also das ist das erste Szenario. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen, aber auch die sozialen Ungleichheitsfolgen eines länger anhaltenden Homeschooling erscheint dringend geboten, nach den Osterferien Kindergärten und Schulen wieder in den Normalbetrieb zu überführen. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben kehrt weitgehend zurück zur Normalität. Das Szenario entspricht den positiven Erfahrungen aus Ostasien. Dazu ist es ja dann nicht gekommen. Szenario 2, was vorgeschlagen wurde, Rückkehr der Krise. Das zweite Szenario unterstellt, dass es mit Ausgangsbeschränkungen von 2 Monaten gelingt, die Verbreitung der Infektion massiv einzudämmen. Anschließend ist ein weitgehend normales Wirtschaftsleben möglich. Allerdings kommt es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Wiederkehr der Epidemie in nicht weniger dramatischen Dimensionen. Auch für das folgende Jahr ist mit solch einer Entwicklung zu rechnen. Das kommt mir schon bekannter vor.
Mir wird manchmal ganz komisch, wenn ich mir vorstelle, was diese Wissenschaftler und die agierenden Personen sich da gerade für ein Karma aufgeladen haben. Denn hier ist es ja eine ganz eindeutige Geschichte mit diesen Szenarien. Da werden eben halt so Scheinsätze regelrecht reininterpretiert nach dem Motto, dann wird ja vielleicht alles wieder gut. Das ist so in 3 Sätzen abgehandelt. Aber dann wird's dann das Konkrete, nämlich die wahrscheinlichen Szenarien. Und das sind genau die, die man natürlich jetzt auch entsprechend umgesetzt hat.
Weiter heißt es hier im Szenario 2, die wirtschaftliche Aktivität würde in den Monaten der Ausgangsbeschränkungen erheblich reduziert sein, sich in den 2 Folgemonaten schrittweise wieder auf Normalmaß zurückbewegen. Aufgrund des erwarteten neuen Ausbruchs der Krankheit kommt es nicht zu Nachholeffekten. Im Herbst werden ebenfalls 2 Monate mit Ausgangsbeschränkungen und 2 der Erholung unterstellt. Für die Gesamtwirtschaft bedeutet das Szenario einen Rückgang von 11%, für die Industrie ein Minus von 19%. In der Industrie ähnelt dies damit der Krise von 2009. Im Service-Sektor ist der Rückgang erheblich ausgeprägter. Allerdings ist dieses Szenario deshalb deutlich kritischer als die Krise von 2009, weil auch hier für das nächste Jahr mit einer doppelten Infektionswelle zu rechnen wäre. Jetzt kommt Szenario 3. Die wird überschrieben mit langes Leiden. Das dritte Szenario geht davon aus, dass ein schnelles Eindämmen der Epidemie nicht gelingt. Ausgangsbeschränkungen von 4 Monaten sind notwendig, also bis zu den Sommerferien Mitte Juli. Anschließend werden keine nennenswerten Einschränkungen für das wirtschaftliche Leben vorgenommen. Entsprechend wird eine deutlich gedämpfte wirtschaftliche Aktivität für 4 Monate und eine Rückkehr zur Normalität in weiteren 2 Monaten unterstellt. In 3 weiteren Monaten gibt es Nachholeffekte, aber aufgrund der Krisenerfahrung und der hohen Unsicherheit nur in geringerem Ausmaß. Für die Gesamtwirtschaft ist hier ein Rückgang von 9% zu erwarten, für Industrie von 15%. Dabei dürfte dies eher eine optimistische Annahme sein. Nicht berücksichtigt sind hier mögliche sich selbst verstärkende Effekte, die mit der langen Zeit der Krise auftreten. Wenn eine systematische Abwärtsspirale entsteht, nicht nur ein Einbruch auf ein dann 4 Monate stabiles, niedrigeres Niveau, sind hier tiefere Einschnitte zu befürchten. Dies gilt auch bei einer weiteren Verlängerung. Das war Szenario 3. Das Szenario 4, das letzte, was hier von diesen Wissenschaftlern erarbeitet wurde, trägt die Überschrift Abgrund. Da heißt es, das 4. Szenario unterstellt eine unkontrollierte und unkontrollierbare Entwicklung. Eine Eindämmung der Virusepidemie gelingt nicht. Ausgangsbeschränkungen werden für den Rest des Jahres festgeschrieben. Das bedeutet eine dauerhafte Reduktion der wirtschaftlichen Aktivität auf ein niedrigeres Niveau. Unterstellt ist eine weitere Verringerung der Wirtschaftsleistung nach 4 Monaten mit Ausgangsbeschränkungen. In dieser Situation würde das BIP, Bruttoinlandsprodukt, um 32% einbrechen, die Industrie um 47%, bei weiteren sich verstärkenden Zweitrundeneffekten und sich festsetzenden Negativerwartungen wäre eine beschleunigte Abwärtsdynamik nicht auszuschließen. Dieses Szenario kommt einem wirtschaftlichen Zusammenbruch gleich, dessen gesellschaftliche und politische Konsequenzen kaum vorstellbar sind.
Genau, und das ist jetzt das Szenario, was wir gerade beschreiben, in dem wir uns jetzt zurzeit tatsächlich befinden. Das bedeutet, die Wirtschaft bricht zusammen. Wir merken, dass das Finanzsystem kollabiert. Wir merken, dass die Nahrungsmittel tatsächlich betroffen sind. Das heißt, die Supply Chains, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Bereich, gerissen sind und die Versorgung eben halt nicht mehr gewährleistet wird. Man hat hier offenbar eine völlig neue Situation geschaffen, künstlich. Und im Nachhinein kommt es jetzt raus, wie das Ganze organisiert wurde, nämlich mit der Inszenierung Corona. Das ist keine Corona-Leugnung, dass das Virus geleugnet wird, sondern ein Virus missbraucht wird für eine Inszenierung, um einen Great Reset durchzusetzen. Nichts anderes wird hier beschrieben gerade.
Genau, das war jetzt nicht deine Meinung, sondern du hast nur 1 und 1 zusammengezählt. Genau. So, und dann gibt es also ein Papier noch, Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation. Und das sind, wenn ich euch diese 4 Punkte, die dauern nicht mehr so lange, vorlese, dann werdet ihr erinnert an die Öffentlichkeitsarbeit, die wir in den letzten 11 Monaten erlebt haben, 10 Monaten. Erstens, Worst Case verdeutlichen. Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden, naja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen. Wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde und mit ein bisschen Glück erbe ich schon so ein bisschen früher. Wolltest du was sagen?
Nein, diese Abartigkeit, die dahinter, dieses Zynische, was dahinter steht. Wir reden immer noch von diesem Papier, ne?
Ja, das steht in dem Papier.
Das ist unfassbar.
Diese Mechanismen, so heißt es weiter, haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Doppelpunkt. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringen zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst, so die Wissenschaftler. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Wenn man sich jetzt vorstellt, Andreas, dass diese Aussagen den Politikern, den Handelnden in Berlin zugrunde liegen für ihre Entscheidungen, dann ist es tatsächlich, und das ist meine persönliche Meinung, die ich gerade mal kurzfristig äußere, an Zynismus nicht mehr zu überbieten.
Ja, das ist das Problem. Wir haben auf der einen Seite diese Machtstruktur der derzeitigen politischen Lage aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, die sich immer mehr isolieren und erkennbar zu einer Kaste gehören, die offenbar alle eingebunden sind in einen großen Plan. Und dann haben wir natürlich die Parlamentsfüllmasse, die sogenannten Abgeordneten, die sich selbst zu Zaungästen degradiert haben, indem sie nämlich an der richtigen Zeit, nämlich bei diesem Infektionsschutzgesetz, dieser Ermächtigung, dieses Ermächtigungsgesetzes, die Hand gehoben haben und haben damit eben halt gesagt, okay, wir bekommen weiter unser Salär. Ich glaube, das Ausmaß wird jetzt so langsam immer klarer. Also aus meiner Sicht ist das heute ein ganz historischer Tag, wo diese Dinge nämlich nach außen getragen werden. Es ist uns ja schon bekannt, aber dieser historische Effekt ist derjenige, dass es jetzt an die Öffentlichkeit geht und nicht mehr zurückzunehmen ist. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles wieder wird wie früher, denn dazu ist es zu spät. Jetzt geht es vor allem auch darum, wie gehen wir mit dieser Information um und wie verhalten sich jetzt die Quantitätsmedien? Das ist entscheidend.
Ja, vor allem auch die im Ausland. Werden die darüber berichten? Wird Deutschland vielleicht sogar in den Fokus geraten dessen, was hier läuft? Wird man darüber weltweit diskutieren? Oder wird man da noch so ein bisschen Kopf an Kopf weiter in diese Richtung marschieren? Vielleicht sogar etwas abschauend. Also das sind alles Fragen, die jetzt in diesem Moment nicht beantwortet werden können. Punkt 2, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen. Da schlagen diese sogenannten Wissenschaftler Folgendes vor. Überschrift: Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. So heißt es ja bis jetzt. Falsch. Kinder, und das ist jetzt das Narrativ, das in die Welt gesetzt werden musste, Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.
Das ist wirklich, das wäre normalerweise wirklich Stoff für einen Horrorroman, was wir hier haben. Aber es geht dabei um ein amtliches Papier, welches mit Steuerzahlergeldern noch finanziert wurde und die Menschen tatsächlich als Zerstörung zur Folge hat und offenbar auch ein Ziel.
Hier. Und zwar nicht nur ein Ziel für Deutschland, sondern wie es in dem nächsten Punkt heißt, auch für die Europäische Union. Nämlich da heißt es in der Überschrift Worst Case Vermeidung als strategisches Ziel für Deutschland und die EU ausgeben. Es dürfte allen klar sein, dass einzelne Länder in der EU kaum allein erfolgreich sein können im Kampf gegen das Virus. Der wirtschaftliche und menschliche Austausch ist viel zu eng. Politische Schockwellen kennen keine Grenzen. Eine Kernschmelze in einem einzigen EU-Mitgliedstaat würde weitläufige Auswirkungen haben. Deshalb ist eine aktive Rolle der EU hier mehr gefragt denn je. Deutschland kann hier nicht nur politisch, sondern auch organisatorisch und industriell eine Vorreiterrolle übernehmen, sowohl bei der Eindämmung der Epidemie, in Klammern Produktion, Beschaffung von Testkits und PCR-Maschinen, Entwicklung von mobilen Teststationen, als auch bei Maßnahmen zur Mobilisierung der Gesellschaft, zur Abfederung der sozialen und politischen Konsequenzen.
Ja, also es geht nicht mehr darum, dass die Wirtschaft einen förderlichen Mehrwert für die Menschen schafft in Form einer Bedürfnisbefriedigung, sondern eben tatsächlich immer wieder in Richtung der Destruktivität, die hier zugrunde liegt, weitere Tests, weitere Panikmache und diese gesamten Zusammenhänge, die also, und auf der anderen Seite sind es die Nahrungsmittelketten, die zusammenbrechen. Das ist ja der Irrsinn, der dahinter steht.
Ich möchte aber noch mal auf einen mir wichtigeren Punkt hier eingehen, nämlich, dass Deutschland die Vorreiterrolle für die gesamte EU übernehmen will mit diesem Papier und da günstigerweise ja auch Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin ist, an der vorbei gar nichts passieren kann, aber mit ihr in Kooperation sehr vieles möglich ist. ist dies eventuell ein, also Andreas, was ich mir versuche vorzustellen ist, wenn so etwas wie dieses Papier im Ausland wahrgenommen wird und beleuchtet wird und herauskommt, wie Deutschland in dieser Mikrobenkrise gearbeitet hat, nämlich mit Schockszenarien, um Schockwirkungen, um Angst zu entwickeln bei der Bevölkerung durch so ein strategisches Vorgehen, dann meine ich, dass da eventuell Deutschland, das ja eine ganz trübe, dunkle Historie hat, schon wieder in den Fokus geraten könnte, übrigens mit ähnlichen Institutionen an der Seite wie das RKI oder auch übrigens die Charité oder auch die, wie hieß denn dieses andere Ding da, Leopoldina, die ja auch schon mal in einer historischen Phase sehr unerfreuliche Rollen gespielt haben. Und mir kommt es fast so vor, als ob die Agierenden eventuell, und das ist jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie, gerade in eine Falle laufen könnten.
Naja, ich glaube mal, wenn wir sehen, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie ist es überhaupt möglich, solche ganzen Dinge umzusetzen? Wir brauchen ja zwei Gruppierungen von Menschen. Auf der einen Seite die Überzeugungstäter, auf der anderen Seite die Opportunisten. Ich will mal als Beispiel nennen Herrn Söder. Herr Söder zum Beispiel, der Ministerpräsident von Bayern, war über Jahre der ganz klassische, traditionelle, konservativ ansprechende Staatsführer des Staates des Freistaates Bayern. Nun hat er aber festgestellt, die Welt dreht sich jetzt grün und wenn sie sich grün dreht, dann wird er eben grün. Hauptsache, er wird gewählt. Die Hauptaufgabe eines Politikers besteht ja darin, wiedergewählt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass nicht ein einziges Mal der Gedanke spielt, was tut meinetwegen meinem Volk gut, sondern wie stehe ich gut da? Ich glaube nicht, dass Herr Söder abends einsteigt ins Bett und sagt nach dem Motto vorm Einschlafen, Mensch, was können wir denn tun, damit es den Leuten wieder besser geht? Sondern der wird überlegen, wie stelle ich mich morgen bei der Pressekonferenz dar? Mehr für den Lockdown, ein bisschen mehr dagegen. Was kommt momentan besser an? Welches bringt mir mehr Pluspunkte für die nächste Wahl und so weiter? Das sind Opportunisten, die die Fahne regelmäßig nach dem Wind drehen, wie sie sie gerade brauchen. Söder ist für mich ein Beispiel, der ja von konservativ ins grüne Lager gewechselt ist. Auf der anderen Seite haben wir aber eben halt auch Menschen, die sich an die Macht gehievt haben. Und das ist Frau Merkel. Und ich glaube, Frau Merkel ist eine Überzeugungstäterin nach sozialistischem Muster, denn sie ist dort erzogen worden und offenbar zieht sie das konsequent durch. Und ob sie deutschfreundlich ist, das wage ich zu bezweifeln, aber das ist jetzt mehr oder weniger eine Sache, wo ich dann sehr vorsichtig sein muss, aber trotz alledem kommen mir da so bestimmte Gedanken. Und wenn ich dann sehe, dass diese Kombination von Überzeugungstätern und Opportunisten miteinander wirken, dann kommen natürlich solche Strukturen dabei raus. Und wenn wir dann die Abhängigkeitsstrukturen kennen, der gesamten Menschen, die vom Staat abhängig sind, das sind nicht nur die Beamten, das sind nicht nur die Minister oder irgendwelche Staatsbediensteten, das sind natürlich auch viele Menschen, die zum Beispiel von staatlichen Hilfen abhängig sind, bis runter zu Hartz IV, BAföG oder was es da alles gibt. Und hier besteht man natürlich, man sieht die Demokratie als versagendes Element, also die Parteiendemokratie, hier in einer, ich sage mal, Endphase im Augenblick. Und was wir hier gerade erleben, ist ja die Endphase einer Gesamtordnung. Und die Frage, die lässt sich hier sehr gut beantworten, allein anhand dieses Papiers.
Wir kommen zum letzten Punkt dieses Papiers. Damit sind wir auch mit einem Thema heute anderthalb Stunden beschäftigt gewesen. Also für mich ist die Erkenntnis eigentlich diejenige, welche am schlimmsten auf mich wirkt, wie dieses Papier zustande gekommen ist. Das ist die eine Sache. Aber dass es eins zu eins umgesetzt wird, das ist das, was mich hier wirklich im Moment erschreckt. Hier heißt es nämlich im letzten Punkt, Sozialkontakte absenken. Vorher war noch die Rede, auf welche Weise man wie testet und dass man je mehr testet, desto mehr Fälle auch bekommt und so weiter. Da wollte ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit rein, aber zum Schluss heißt es, Sozialkontakte absenken. Unterstützend zu massiven Testen und vor allem bei relativ großen Fallzahlen, mehr als ein Dutzend pro Tag, oder wenn die Testkapazität nicht schnell genug hochgefahren werden kann, werden Maßnahmen zur sozialen Distanzierung benötigt. Heimarbeit, Verbieten von Massenanlässen in Sport und Kultur, Schließung der Schulen und Universitäten, Schließung von selbst kleinen sozialen Anlässen wie Sportclubs, Schließung von Restaurants und Bars, Schließung von allen nicht lebenswichtigen Läden bis hin zur Schließung von allen nicht lebenswichtigen Betrieben. Sobald diese Maßnahmen einmal eingespielt sind, können Sie relativ kostengünstig über mehrere Jahre hinaus die wahrscheinlich immer wieder aufflackernden kleinen Ausbrüche sofort eindämmen.
Sag mir mal, wann genau ist das Papier veröffentlicht worden?
Ich glaube, am 19. März. Veröffentlicht gar nicht, das wurde geheim gehalten, ja. Gefertigt.
Gefertigt worden. Also wenn wir uns das ansehen, wir haben es hier mit einer handfesten Verschwörungstheorie zu tun. Hier gibt es. Ja, erstmal gibt es hier das, was wir sehen, dieses Papier ist ja die Verschwörungstheorie. Und damals waren es die Verschwörungstheoretiker, die mit Hilfe des Bundesinnenministeriums und all den Wissenschaftlern, die man dort entsprechend eingefangen hatte, auf seine Seite zu ziehen. Und dann wurde diese Verschwörungstheorie entwickelt. Und hier hatten wir ganz klassische Verschwörungstheoretiker. Interessanterweise hat man uns, die wir diese Verschwörungstheorie schon erahnt hatten und die wir auch öffentlich gemacht haben und gesagt haben, achtet bitte drauf, das könnte dahinter stehen, hat man uns zu Verschwörungstheoretikern gemacht, weil wir die Verschwörungstheoretiker zu der Zeit offenbar schon richtig auf dem Schirm eingeschätzt hatten. Und diese Verschwörungstheorie ist jetzt in die Verschwörungspraxis umgesetzt worden und zwar 1:1 und wir sehen hier ein ganz klassisches Beispiel der auf den Kopfstellung der Realitäten. Was ist eigentlich Verschwörungstheorie und wer ist der Theoretiker?
Ja, und aus dem Papier gehen wir jetzt raus mit mehr als mulmigem Gefühl im Magen und es tut mir wirklich auch leid. Es ging uns heute auch nicht besser mit all diesen Zusammentragen dieser Informationen und dessen angesichts der Lage, was da passiert. Und wenn wir jetzt noch ganz aktuell die Meldung vom Fokus von heute sehen, Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch, der Lockdown wird verlängert, Doppelpunkt, drohen jetzt sogar Verschärfungen wegen Mutation. Und da heißt es in dem Artikel, die Infektionszahlen sind stark gesunken. Die Zahl der Hotspots in Deutschland nimmt ab. Auch die Intensivstationen melden wieder mehr freie Betten. Ein Ende des strikten Lockdowns allerdings scheint vor dem neuerlichen Bund-Länder-Gipfel weiter keine Option.
Ja, und für mich stellt sich die Frage, ob wir vielleicht in einem Jahr oder sogar noch früher einen Nachtrag zu dem heute hier diskutierten Papier finden, wo dann nochmal auf die Mutation hingewiesen wird, die man dann aus dem Hut zaubert, um dann eben halt weiter auf dieser entsprechenden Agendawelle fahren zu können, bis auch wirklich alles in die Richtung gegangen ist, nämlich des kompletten der Zerstörung der Wirtschaft und des kompletten Resets. Liebe Freunde, für mich ist ganz wichtig, ich war heute auch sehr aufgeregt, als ich das gehört hatte und als wir darüber gesprochen hatten. Und jetzt ist es wichtiger denn je, in der Kraft zu bleiben. Jetzt ist es wichtiger. Und mir ist es auch ganz wichtig, hier nochmal eine Empfehlung zu geben. Hört euch heute Abend, das werde ich auch machen, ganz in Ruhe, den Gebetstext von dir an, den du machen wirst, also die Gebetsstunde. Die ist ganz wichtig. Es tut uns, glaube ich, wirklich gut, auch gerade wenn wir in solchen historischen Momenten unterwegs sind, wie gerade in diesem Moment, wo die Dinge so auffliegen. Eigentlich wussten unsere Hörer das zum größten Teil, aber jetzt ist es öffentlich und irgendwie schockt es dann doch noch mal ein bisschen. Aber auch das ist wichtig, die Brühe klärt sich von unten nach oben, immer mehr Menschen erkennen das und die Brühe wird auf dem Grund langsam wirklich klar und durchsichtig und oben entwickelt sich jetzt tatsächlich dieser Abschaum und den haben wir jetzt zu beschreiben. Ein harter Weg, aber die Brühe darunter ist klar, alles wird gut, ich bin davon überzeugt.
Es klärt sich vor allem schneller, als man denkt. Also ich bin ja aus dem Schock eigentlich jetzt auch wieder raus, weil du hast vollkommen recht, Andreas, es gehört zu dieser Zeit. Viele Dinge müssen jetzt passieren, die sehr unangenehm sind. Rüstet euch und erschrecket, heißt es bei Jesaja im Alten Testament zu dieser Zeit. Und es wird wiederholt, rüstet euch und erschrecket. Erneut, könnte man dazu sagen. Denn das ist die Zeit des Erschreckens. Man sieht, wie stark dunkle Einflüsse arbeiten. Ich hätte gerne noch heute andere Themen gemacht, die machen wir heute nicht. Eine Überschrift nur, die es gewesen wäre. Wir werden das aber spätestens am Mittwoch mit aufnehmen. Das Time Magazine hat einen Artikel veröffentlicht. Trump hatte recht. Hinter den Kulissen fand eine Verschwörung statt. Und wenn das jetzt rauskommt und übrigens vieles andere an Fakten, die jetzt öffentlich in den Quantitätsmedien in Amerika und auch global veröffentlicht werden, zeigt sich plötzlich, Mensch Mist, also mit dem Biden, das ist ja doch nicht so toll. Und Trump hat ja eine ganz andere Agenda gehabt, die unserem Land wirklich gut getan hätte. Also spannende Entwicklungen, wir bleiben am Ball für euch, bleibt ihr bitte in der Kraft, denn am Ende wird alles gut und davon sind wir fest überzeugt.
Und wir werden auch wieder mehr fröhlichere Sendungen haben. Heute war es eben halt ein ganz historisches Datum mit dieser Argumentation dieses Papiers, welches nun rausgekommen ist. Und euch einen lieben Tag. Ich muss jetzt noch ein bisschen telefonieren und dann geht's wieder auf den Trecker und Schnee.
Was ist denn ein lieber Tag?
Ein schöner Tag, habe ich lieber Tag gesagt? Heute wird ein schöner Tag, aber auch ein lieber, weil ich bin ja dabei.
Genau, ach, was freue ich mich.
Jetzt gibt's den Kaffee.
Wunderbar. Bis später.
Ciao, ciao. Ciao.